Willkommen bei Ratio. In der 13-teiligen Serie Der Mensch als Weg zu Gott sprechen wir heute über den Ernst des Spiels. Mein Name ist Christine Hartmann und ich bin froh, dass Professor Dr. Jörg Splett wieder hier mit mir im Gespräch ist. Professor Splett lehrt Anthropologie und Religionsphilosophie in Frankfurt und München und in seinen zahlreichen Veröffentlichungen, in Artikeln und Büchern hat er sich in besonderer Weise mit dem Menschen und mit dem Menschen vor Gott auseinandergesetzt. Ja, wir sprechen heute über den Ernst des Spiels. Da habe ich mich gefragt, ist das nicht ein Paradox? Ernst und Spiel, das sind doch eigentlich Gegensätze. Wie passt das zusammen?
Ja, dahinter steht dieser bekannte Satz von Schiller, der Mensch sei nur Mensch oder im höchsten Sinne Mensch, wenn er spielt. Jetzt könnte man ja sagen, ist das nicht wirklich eine ernste Frage, wann der Mensch Mensch ist? Aber es stimmt. Normalerweise setzt man Spiel und Ernst einander gegenüber. Das Leben ist ernst und die Kunst und das Spiel ist heiter. Das ist auch Schiller. Vielleicht können wir mal so einsetzen. Mensch, ärger dich nicht. Kann man nicht mit jemandem spielen, den jeder Herauswurf eines Püppchens schwer kränkt und dann ist er noch den ganzen Abend beleidigt, weil er nachmittags nicht gewonnen hat? Das soll die Gefahr mancher Väter sein. Aber ich finde, man kann, Mensch, ärger dich nicht, auch mit Leuten spielen, wo man ganz deutlich merkt, dass es denen eigentlich wurscht, ob das Püppchen rausfliegt oder nicht. Ich finde, das ist die Gefahr der Mütter. Die spielen doch nicht so ganz ernst und lassen lieber die anderen gewinnen. Und das ist nicht die Sache. Ich meine also, man macht ein Spiel kaputt, wenn man es zu ernst nimmt. Aber man macht auch ein Spiel kaputt, wenn man es nicht ernst genug nimmt. Spielerisch sollte man mit dem Spiel nicht umgehen, sondern spielend. Und dem ein bisschen nachdenken. Ich glaube, dass man dann auch dem Wort von Schiller näher kommt, denn der wollte sicher nicht sagen, die eigentliche Höhe des Menschseins, seine Existenz als Playboy und Playmate. Sondern schon die Frage, wo gehört der Ernst auch nochmal des Spielens hin? Dem müssten wir miteinander nachgehen. Und vielleicht ist so ein erster Schritt dahin zu sagen, man kann das deutlich sehen bei Kindern, wenn die so anfangen, das Spielen zu entdecken. Spielen hat was mit Regeln zu tun und Spielen heißt Regeln einhalten. Da wird es schon ernsthaft. Natürlich kann jemand Skatkarten nehmen und aus denen ein Kartenhaus bauen, wie in diesem bezaubernden Sketch von Loriot. Aber an sich spiele ich eben entweder Skat oder ich spiele Schach. Ich kann natürlich auch mit Schachfiguren Dame spielen. Aber dann bin ich nicht mehr in dem Spiel. Das heißt, ein Spiel verlangt, dass ich die Regeln ernst nehme. Und es scheint so, dass das für Kinder eine der ersten Einübungen auch, sagen wir mal ganz pathetisch, in die sittliche Lebensform ist. Mitzubekommen, dass man Regeln zu respektieren hat. Und es gibt so richtig Phasen bei den Kindern, spricht man noch davon, so die ritualistischen Phasen, da darf eine Regel auf keinen Fall verletzt werden. Die muss eben eingehalten werden.
Jetzt haben wir in den letzten Wochen über Dinge gesprochen, wie Schuld, wie Wahrheit, wie Freiheit, wie so Brennpunkte von Leben, von menschlichem Leben. Jetzt kommt das Spiel und man denkt eigentlich eher, das ist was Nebensächliches, aber scheinbar ist Ihnen das doch so wichtig. Es gibt ein Lied, da heißt es, das ganze Leben ist ein Spiel.
Immer, wie ist das gemeint? Das ist die Frage. Es läuft schon darauf hinzu, dass man eigentlich eine Alternative hätte, Leben als Spiel zu sehen oder als was sonst. Ich glaube, es gibt zwei andere Möglichkeiten dann, Spiel als Kampf zu sehen. Das ist der Darwinismus und der Neodarwinismus, Struggle for Life. Der Egoismus entweder des Individuums oder der Art, oder heute haben es die Biologen mit dem Egoismus der Gene. Ist das wirklich das Grundmuster und die Grundkraft von Leben? Oder ich denke, Leben von diesen Formen des Spiels her, aber dann darf es sicher nicht, zumal für uns sterbliche Wesen, auf Spielerei ausarten. Wie muss man also Spiel denken, damit man so etwas hier einführen kann? Ich möchte das tatsächlich aufnehmen. Während die Neuzeit, Höhepunkt sicher bei Hegel, der in vielem ein Höhepunkt ist, zu sagen, der Grundcharakter des Lebens und des geistigen Lebens ist die Arbeit. Der Mensch arbeitet sich zu sich selber durch, er bildet sich durch Arbeit, er wird durch Arbeit er selbst, und in seinem großen Werk Phänomenologie des Geistes läuft es darauf hinaus, dass Gott sich durcharbeitet zu sich selbst durch die ganze Weltgeschichte. Und wir sind das Material dieser Arbeit. Das ist Bürgerphilosophie in Absetzung vom Adel. So ein adeliges Kind, das liegt von vornherein gleich in der Wiege, wo die Krone drauf ist. Und jetzt kommt das Bürgertum und sagt, ich bin das, was ich aus mir mache. Self-made man. Und inzwischen muss man dann auch sagen, self-made lady. Und jetzt ist die Frage, was wird aus uns, wenn wir uns nur dazu hin unterwegs sehen, was wir selbst aus uns machen können. Ich glaube, dass das ein bisschen armselig bliebe. Die Frage ist, kann man da über den Gedanken des Spiels etwas mehr erreichen? Also der erste Gedanke war ja schon der zu sagen, Regeln werden anerkannt. Ich beherrsche Spielregeln, um sie zu befolgen. Das ist ein Gegenbegriff zu dem, was sonst in der Neuzeit bestimmend ist. Dieses Wort von Bacon, der gesagt hat, wir besiegen die Natur durch Gehorchen. Wir beherrschen die Natur durch Gehorchen. Also ich muss die Regeln der Natur kennen, um dann die Natur an ihren Regeln zu manipulieren. Zum Beispiel, wir sind keine Vögel, aber wenn ich die Regeln der Schwerkraft kenne, die Strömungsgesetze und so, dann kann ich Flugzeuge bauen, mit denen ich weiter und schneller fliegen kann als die Vögel. Das heißt, ich muss der Natur gehorchen, um zu siegen. Naturam parendo vincimus. Wir besiegen die Natur durch Gehorchen. Das ist ein Grundmodell von Arbeit. Und jetzt kommt hier im Spiel die umgekehrte Regel. Ich gehorche nicht, um zu herrschen, sondern ich beherrsche die Regeln, um ihnen zu folgen. Es hat eine ziemliche Breite, wenn man das guckt. Es gibt minutiöse Regelbeobachtung. Wie kompliziert ist das beim Fußball inzwischen geworden? Lass einen Moment beiseite, ob das überhaupt noch Spiel ist, aber setzen wir es so. Oder auch im Bereich des Skat, da gibt es oberste Schiedsgerichte und mittlere Schiedsgerichte und alles wird bis ins Kleinste geklärt. Und dann gibt es Dinge, die offener gehalten werden. Es gibt Spiele, wo sich die Regeln ändern durch Würfelwurf oder durch Aufdeckung von bestimmten Karten. Also es ist ziemlich breit. Auch die Regelbefolgung ist sehr breit. Ich kann Regeln genau befolgen oder ich kann eine Nichtbefolgung einkalkulieren, sagen lieber die Strafe dafür als was anderes. Es ist sehr offen. Aber nochmal, Spiel heißt, sich in irgendeinem Maß an Regeln halten. Übrigens auch, wenn man allein spielt. Können Sie sagen, bei der Patience kann man machen, was man will. Natürlich kann man betrügen und umlegen, aber dann ist für einen selbst der Spaß weg. Also spielen heißt schon, ich setze mich, ich ordne mich unter, ich setze mich aus Regeln, die mir auferlegt sind. Sodass ich meine, man könnte in einem ersten Schritt schon sagen, Spiel ist keine Spielerei. Und muss deswegen nicht einfach im Gegensatz zum Ernst stehen. Aber die Regel allein ist es nicht. Gehen wir schon darauf ein, zu sagen, an sich spielt man immer mit jemand oder mit etwas.
Beispielsweise im Sport, das fällt mir gerade ein, ist denn Spiel oder ist Sport eine Art von Spiel oder ist es eher, so wie wir es heute sehen, mit vielen Dopingfällen, ist es eher die Abart des Spiels?
Das sind sicher Fälle, wo man ganz deutlich sieht, hier wird aus dem Spiel herausgefallen. Hier wird das Spiel, in meiner Sprache gesagt, zu ernst genommen. Hier ist das Spiel kaputt, weil es nicht mehr als Spiel gesehen wird. Ich verstehe, keinem Olympia-Mitkämpfer gefällt es, im Ernst zu hören, die Hauptsache, man ist dabei. Sondern schon das Dabeisein ist ja schon ein Gesiegthaben, nämlich über die Konkurrenten, die ja auch hinwollten. Natürlich geht es ums Siegen auch. Die Frage ist nur, um welchen Preis? Aber bleiben wir beim Sport. Also, was ist jetzt hier gemeint mit Spiel? Also das Leben geht seinen Gang, aber dann gibt es jetzt hier ein Spielfeld. Manchmal ist es umzäunt oder eingeschränkt. Es gibt eine Zeit des Spiels. Es gibt die Regeln. Es ist deutlich markiert, jetzt geht das Spiel los und jetzt herrscht Spiel mit eigenen Regeln. Und dann kommt wieder der Alltag. Mir liegt dran, über diese Dimension jetzt der Regeln und des Miteinanderspielens da hinauszugehen, zu sagen, ist das jetzt wirklich nur ein Ausschnitt aus unserer Welt? Also an sich haben wir unser Leben und unsere Welt, aber einen Moment ziehen wir uns zurück und spielen miteinander eine Partie Dame oder Halma. So sieht's von außen aus. So sieht es von außen aus, dass man hier aus dem Ernst des Lebens heraustritt und macht eine Pause. Ich meine, dass das von innen die Sache nicht trifft, sondern hier möchte ich gerade so pathetisch sagen, Spiel ist selber Aufbau einer Welt. Ich will mal versuchen, das zu verdeutlichen, und zwar an einem Text von Tolkien, von dem Autor eben dieser großen Erzählung, des großen Märchens vom Herrn der Ringe. Der setzt sich mit dem englischen Literaturkritiker aus der Romantik, mit Coleridge, auseinander. Coleridge hat einmal gesagt, der literarische Glaube sei willing suspense of disbelief. Das heißt, man setzt willentlich den Unglauben außer Kraft. Jemand ist im Theater und er weiß, das wird nur gespielt. Das ist nicht ernst. Hier ist keine ernsthafte Eifersucht und kein ernsthafter Mord. Und jetzt sagt Coleridge, literarisch dabei sein heißt, ich setze bewusst meinen Unglauben auf Seite. Und dazu sagt, und ich meine zu Recht, Tolkien, das kann nicht stimmen. Was ist das für eine Art, in eine Erzählung zu gehen oder in einen Film zu gehen oder in ein Schachspiel hineinzugehen und zu sagen, ich setze jetzt willentlich beiseite, dass das ja eigentlich nur Holzpüppchen sind, sondern jetzt tue ich mal so, als wäre das ein König und eine Königin. Ist doch überhaupt nicht richtig beschrieben. So muss einer reden, der eigentlich beim Spiel nicht dabei bleiben will, aber er muss jetzt dabei sein. Wer wirklich spielt, der tritt in diese Welt ein. Der geht aus der einen Welt in diese Welt hinein und die Spielenden bauen miteinander eine Welt auf. Eine Welt heißt, die hat ihre eigenen Gesetzlichkeiten, ihre eigenen Regeln, und die andere Welt, unsere normale, ist eine andere Welt.
Das würde die große Faszination erklären, die bis heute an Opern und auch jetzt an Kinofilmen ganz besonders, in besonderer Weise, zu sehen ist, zu beobachten ist.
Das meine ich. Also, dass das dorthin gehört, der Bild, der Spielmacher, der Spielschaffer, wie eben jetzt bei einer Oper oder einem Theaterstück, der das vorrangig macht, den nennt auch Tolkien ungescheut ein Subcreator. Er sagt, das ist ein Unterschöpfer. Er benutzt das Material, das in unserer Welt da ist, und macht daraus eine wirklich neue, eigene Welt. Und wenn das ihm wirklich gelingt, dann sind die Figuren lebendig. Sie sind da. Und es ist unmöglich so, dass jemand sagt, beim Schachspiel, eigentlich ist das eine Holzpuppe. Jetzt ist das eine Dame und nicht eine Puppe, die eine Dame bedeutet. Sie ist eine Dame mit den Regeln, die dort herrschen. Dort darf man sie schlagen und der Bauer verwandelt sich in eine Dame und was sich da alles ereignet. Das klingt jetzt so, man darf sich sagen, als ob ich da unbedingt drauf aus wäre, meine Frau zu prügeln. Aber es sind einfach andere Regeln, die in diesem Zusammenhang gelten und so etwas erlauben. Und so auch bei einer Erzählung. Ich werde hineingeführt und wenn die Erzählung gut gebaut ist, lebe ich in dieser anderen Welt und es ist richtig ein Grenzüberschritt, da wieder herauszugehen. Das ist in sich eine Gestalt. Ein Kind, das einen Stuhl nimmt und sagt, das ist jetzt ein Auto. Was ist das für ein eigentümliches Ist? Man soll die Kinder ja nicht für blöd halten. Das Kind weiß auch, dass das ein Stuhl ist. Aber das Kind wird niemals sagen, das bedeutet ein Auto. Sondern dieser Stuhl ist jetzt im Zusammenhang des Spiels, ist es ein Auto. Was ist das für ein eigentümliches Ist? Und so werden Dinge aufgebaut. Eine ganze Welt wird aufgebaut. Personen, Figuren, Bezüge, Bedeutsamkeiten. Die Dinge bedeuten was. Dort steht ein Leuchter. Und wenn die Kerze ausgemacht wird, endet das Leben von jemand. Und man weiß, dass das stimmt, wenn man in der Geschichte ist. Da muss man nicht willentlich irgendeinen Unglauben beiseite setzen. Sondern das wird unmittelbar erfahren, dass das da ist.
Also gibt es auch etwas Listiges an einem Spiel. Also Spiel hat auch für mich immer den Beigeschmack von List vielleicht oder auch die Redensart, jemand spielt einem böse mit, das kommt ja auch irgendwo her.
Ah ja, ich war jetzt zunächst etwas überrascht mit der List. Ich hätte erst mal so geantwortet, tatsächlich kann man innerhalb dieser Welt des Spiels sich jetzt wieder verschieden benehmen. Aufrichtig oder listig, böse oder gut, all das kehrt innerhalb dessen wieder. Aber es gibt tatsächlich noch mal diese Listigkeit überhaupt, dass jemand nicht deutlich genug macht, dass er etwas nur vorführt, dass er es nur spielt und nicht ernst meint. Jetzt kommt doch ein Nur hinein. Wie ist das gemeint? Ich glaube, dass man da aufpassen muss. Also es gibt diese Redensart von, jemand spielt dem anderen etwas vor. Er macht ihm etwas vor. Das gibt es. Diese wirkliche Sichtbarkeit der Täuschung. Das heißt, dann tut man so, als ob man eine Welt aufbaute, aber man tut es nicht. Zugleich wird aber darin etwas sichtbar, was tatsächlich für das Spiel gilt. Mit etwas spielen heißt nämlich, sich darauf einlassen, dass das, womit man spielt, mit einem spielt. Das sieht man schon, wenn ein kleines Mädchen allein mit einem Ball steht, es an die Mauer wirft. Das muss dann dorthin laufen, wo der Ball runterkommt. Und es gibt Leute, die können nicht spielen, weil die nicht diese Leichtigkeit haben, zu ertragen, dass mit ihnen gespielt wird. Deswegen, manchmal könnte Leute schon sagen, lass dich mitspielen, indem du dich darauf einlässt, dass man dir mitspielt. Also halt dich selber nicht draußen, bring dich ins Spiel ein und riskiere dabei, dass man auch mit dir spielt. Im Guten wie im Bösen. Aber diese Seite hat es. Sich auf ein Spiel einlassen heißt immer auch, der Gegenstand, die Wirklichkeit, zu höchst ein anderer Mensch oder was es immer ist, spielt natürlich auch mit einem. Spiel ist ein gemeinsames Geschehen und man weiß nicht, was dabei herauskommt. Darum reden wir auch davon, man setzt sich aufs Spiel. Man riskiert sich. Also das ist schon mitgegeben. Die Dinge haben eine Bedeutung. Und jetzt ist die Frage, welches Gewicht gebe ich der Bedeutung? Wir kommen auf das zurück, was wir, ist schon einige Zeit her, über Leiblichkeit gesprochen haben. Leiblichkeit hat auch so etwas, dass etwas bedeutet. Und man kann die Bedeutung zurücknehmen. In der verkauften Braut singt der Ketzerl nicht, man soll besser sein Herz nicht an einen Schatz hängen, der sich hinterher verwandelt, dann wird das Schätzchen hinterher ein Kätzchen und zerkratzt ein, sagt besser, man hat den Schatz im Beutel. Also ich nehme die Dinge zurück. Was ist ein Kuss eigentlich? Soll ich sagen, er ist wirklich ein Zeichen der Zuneigung und des Zueinandergehörens? Vielleicht ist es falsch. Nehme ich zurück und sage, Schleimhautkontakt und mir kann nichts passieren. Ich kann also bei den Symbolen zurückgehen und sagen, eigentlich sind sie ja nur, was sie sind. Liebe ist eigentlich nur eine Sache von Hormonen und so. Dann werde ich nicht enttäuscht, ich werde nicht verletzt. Ich habe mich nicht aufs Spiel eingelassen. Und das sagt man ja heute von der Liebe. Man sagt, sie ist eigentlich ein Tauziehen und wer blöd ist, lässt zu spät los und fällt auf den Hintern. Und mit der Zeit kommen wir dorthin, dass die Leute überhaupt nicht mehr ziehen, damit ihnen das nicht passiert. Also Spiel heißt, ich riskiere etwas, das ist wahr.
Und es wird dann zu meiner Wirklichkeit, das Spiel, kann man das so sagen?
Wenn ich mich darauf einlasse, dass dieses Bedeuten, dass der Stuhl wirklich ein Zug jetzt ist oder ein Omnibus, dass das Wort des anderen wirklich mehr bedeutet und sein sich mir Verhalten wirklich ein Aufschließen auch seiner selbst ist, lasse ich diese Bedeutung zu. Das heißt, wir spielen natürlich alle miteinander, wir spielen Rollen. Und ist jetzt Rolle etwas, was uns draußen aufgeklebt ist? Oder wie weit ist man das selbst? Jemand spielt Mutter oder Vater von den Kindern. Wie weit ist das etwas, wo ich sage, nein, eigentlich bin ich mit meinen Bedürfnissen, meinen Erfüllungen, das andere kann ich auch abstreifen? Oder wie weit gehe ich dort hinein und sage, das mir jetzt zugewiesene, diese Funktion in diesem Spiel übernehme ich? So wie übrigens in jedem anderen Sport auch, wo auch verlangt wird von den Leuten, dass sie sich einbringen, dass sie wirklich ganz da sind. Und dass sie sich nicht zurücknehmen und sagen, ach, von außen betrachtet ist es doch eigentlich nur so und so. Von außen betrachtet ist es immer das Alte. Von außen verlieben sich zwei Leute immer die alte Geschichte. Von innen ist es ein Ereignis, das sein Gewicht hat. Und dann kommt es bei all den Punkten darauf an, was heißt es, ist. der Stuhl ist ein Auto. Ich bin der Vater, der Mann, der Sohn, der Freund von jemand. Was ist das für ein Ist? Es wird nicht einfach bloß gespielt. Ich will nicht sagen, dass Spiel alles ist. Wir vollziehen die Freiheit in Kampf, in Arbeit, in der Liebe, in Buße, in Gebet. Alles Mögliche sind Vollzüge der Freiheit und manche haben wir schon bedacht und andere werden wir noch bedenken. Das Besondere beim Spiel ist, ich kann alle die anderen Vollzüge auch spielen. Und nicht bloß in dem Sinn, wie Sie vorhin sagten, was ja wirklich zu bedenken ist, ich spiele es dem anderen vor. Sondern in einem ganz ernsthaften Sinn kann es gespielt werden, zum Beispiel in der Liturgie oder bei einem Staatsakt. Werden die großen Dinge gespielt oder im Theater? Es wird dort gespielt und weil es nicht real ist, hat das Spiel die Chance, dass das, worum es geht, viel sichtbarer herauskommt. Das eine ist die Wirklichkeit, zum Beispiel der Liebesakt. Das andere ist eine gespielte Form, der pas de deux. Und da kann beim pas de deux das, was eigentlich Liebesspiel heißt, in einer Weise rein und ungetrübt von der Realität sichtbar werden, wie vielleicht in der Realität selten.
Dann wäre möglicherweise, wenn ich das jetzt so formulieren dürfte, der Bundestag eine große Bühne der Schauspieler.
Ein Stück weit ist es das, nur wird ja nicht bloß gespielt, sondern regiert auch noch. Die Gesetze müssen wir ausbaden. Aber es hat ein solches Element. Mein Lehrer Max Müller, dem lag dran zu sagen, zur Freiheit gehört eine ganze Dimension der Repräsentation. Und verstand sich im Gegenüber zu etwa Arnold Gehlen, der gesagt hat, der Mensch ist ein Mängelwesen und wir haben die ganze Kultur, um unsere Mängel auszugleichen. Weil wir zu wenig Instinkt haben, brauchen wir eine Kultur. Und das ist nicht so. Es wird immer gesagt, so wie Aristoteles vom Staat sagt, er ist da, damit wir leben können. Aber wenn er besteht, ist er eine Weise humanen Lebens. Das wird vielleicht bei dem normalen Parteigezänk weniger deutlich. Man sieht es vielleicht klarer, wenn man so in der Hofburg in Wien vor den Kroninsignien steht. Aber ein Element gehört hinein, dass Menschen sich darstellen, dass sie sich repräsentieren, nicht bloß im Sinn des Schauspiels, sondern des wirklichen Darstellens. Die Frage ist, ob wir das noch können. Also wie man auch so gesagt hat von der katholischen Kirche, es gibt nicht mehr viele Leute, die so lange Purpurschleppen tragen können wie früher. Dazu gehört dann auch die ganze Architektur dort unten in Rom. Die Romanen können das, nicht? Da sieht jeder Polizist so aus wie ein Admiral. Uns fällt das etwas schwieriger, uns Nordländern. Aber so ein bisschen das drin, sich darstellen können, da sein als jemand, weil diese Repräsentanz, dieses sich ausbreiten und zeigen, ganz wesentlich zur Freiheit und zum Menschen dazugehört. Und dann wäre das im Spiel auch nochmal so.
Lassen Sie mich nochmal überlegen, also die Welt vielleicht als Spiel, wenn ich das so formulieren kann, woher wissen wir die Spielregeln oder wie kommen die Spielregeln zustande? Die müssen wir erlernen.
Die werden gelernt, aber wir haben auch von Anfang an, glaube ich, einen Maßstab in uns, dass wir nicht jede Regel, die man uns auferlegt, akzeptieren. Wir haben so ein Gespür, würde man sagen, für die Fairness von Regeln. Wir sind nicht bereit, alles zu akzeptieren. Das drückt sich so aus. Früher hat man gesagt, in Naturrecht oder Naturgesetz. Solche Dinge wie, man soll Menschen niemals bloß zum Mittel machen. Ich darf nicht über die Würde und die Freiheit anderer hinweggehen. Berechtigte Empörung über Ausbeutung und Unterdrückung. Manche sind nicht abzuweisen damit, dass man sagt, das sind halt andere Spielregeln. Sondern die Spielregeln selber unterliegen noch einmal. Ja, jetzt wem oder was? Jetzt haben sich tatsächlich die Kirchenväter herausgenommen zu sagen, die ganze Welt denken wir als Spiel. Nicht als Arbeit, um das nochmal aufzunehmen, nicht als Kampf der Gottheit, wo man dann nicht weiß, wie es ausgeht, sondern aus einer inneren Souveränität heraus, aus einer absoluten Souveränität, in der die Welt gestaltet und geführt wird und wo wir an dieser Form des Spiels teilhaben können. Und jetzt nochmal zurück zu diesem Wort von Schiller. Stimmt es nicht, dass der Mensch dann seine Freiheit am deutlichsten erfährt, wenn er nicht unter dieser Lebensnotdurft steht und dem Drang, sich zu behaupten, das Nötige zum Essen herbeizuschaffen, sondern wo er diesen Raum hat, wie im Fest, in der Feier, sich darzustellen, zu repräsentieren, zu zeigen, was Menschsein eigentlich bedeutet und heißt, dann, glaube ich, könnte man schon nachvollziehen, dass es gerade das Spiel ist, und dass das nicht bloß so idealistisch ist. Das Spiel eine besondere Form der Freiheit ist, und zwar des Menschen für sich, wie dem Menschen in Gemeinschaft.
Also sozusagen, Ernst des Spiels führt in die erfüllte Freiheit.
Ich glaube, dass man das so sagen kann.
Professor Splett und ich, wir haben heute hier in dem Gespräch vielleicht auch ein bisschen gespielt, oder vielleicht war es ein Spiel. Vielleicht haben Sie Lust bekommen, jetzt auch ein Schachbrett rauszuholen und zu spielen. Danke, dass Sie mit uns zusammen über das Spiel nachgedacht haben. Nächste Woche um die gleiche Uhrzeit werden wir uns über die Gotteserfahrung Gedanken machen. Und ich freue mich sehr, wenn Sie wieder dabei sind nächste Woche auf EWTN. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen.